Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio, wo die interessantesten Gäste der Schweiz am Mikrofon hat. Und heute dürfen wir über etwas reden, das uns alle blockt. Schon am Morgen früh, wenn ihr das Lämpchen anzündet, wenn ihr das Radio anstellt, es geht weiter, wenn ihr in euch ein Elektroauto reinsteigt und zur Arbeit geht. Oder wenn ihr sonst wollt, gerne etwas warm haben und wollt heizen. Die brauchen nämlich Strom. Und Strom beschäftigt uns eigentlich schon ein Zeitchen. Wenn wir zurückdenken, vielleicht 20, 30 Jahre, dann hat man einfach eine Rechnung bekommen für Strom. Man hat die gezahlt und die Diskussion war eigentlich ein bisschen erledigt gewesen. Irgendwann ist dann eine grosse Frage aufgekommen, wie wird in Zukunft der Strom produziert? Die Preise sind exorbitant ins Loch aufgegangen. Und heute, jeder, der eine Rechnung bekommt für einen Strom, fragt sich, wie setzt sich eigentlich der Strom zusammen? Wieso zahle ich eigentlich so viel? Und für das haben wir einen Mann hier, der eine Unternehmung vorsteht. Er ist CEO von der CKW. Das ist eine von den ganz grossen Stromhersteller, Betreiber, Verbreiter. Es ist Martin Schwab und er wird auf die Fragen ganz viele Antworten wissen. Martin Schwab, ganz herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Martin, du bist CEO von der CKW. CKW steht für?
Zentralschweizer Kraftwerke. Und das ist natürlich noch die alte Schrift. Früher hat man ja zentral mit C geschrieben, vor 130 Jahren. Und darum ist es CKW und nicht ZKW.
Aber du würdest nicht das noch umbenennen auf ZKW. Sonst wäre plötzlich das die Zürcher Kraftwerke, oder?
Ja, genau. Das wäre vielleicht eine der Möglichkeiten. Wir können es dann verwechseln und so eine Tradition ist ja auch nicht schlecht.
Warum hat man in der Schweiz eigentlich mehrere Strombetreiber oder Hersteller?
Das ist historisch so gewachsen. Es hat Strombedarf gegeben vor 130 Jahren rund oder 140 Jahren rund. Und dann sind schlussendlich zuerst Insellösungen entstanden. Also das heisst, man hat irgendwo Strom gebraucht. Im Fall von der CKW waren das die Stauwerke in Emmenbrück, die Strom gebraucht haben. Strom ist damals aufgekommen, dann haben sie ein Kraftwerk gegründet, das damalige Kraftwerk Rathausen, das was heute zur CKW geworden ist. Und die ganze Vernetzung innerhalb von der Schweiz und auch innerhalb von Europa, das ist erst viel später gekommen. Darum hat es ganz viele Unternehmen gegeben, weil halt der Strombedarf sehr lokal entstanden ist.
Wie hat man Strom vor 100 Jahren hergestellt? Ausschließlich mit Wasser?
Das ist vornehmlich mit Wasser gewesen. Es hat aber durchaus auch Kraftwerke gegeben, die thermisch funktioniert haben. Also im Fall von der CKW hat es auch mal Kohlekraftwerke tatsächlich gegeben. Also man hat Kohle verfeuert. Interessanterweise ist es so gewesen, dass die Leute, die diese Kohlekraftwerke betrieben haben, die haben im Sommer auf dem Vierwaldstättersee Dampfschiffe eingeführt und im Winter, wenn Dampfschiffe nicht gefahren sind, haben sie dann nachher in der damaligen Kraftwerk Rathausen Kohle in die Kohlekraftwerke eingeführt.
Und die Kohle, die ist dann woher gekommen?
Die hat man importiert. Die Schweiz hat ja auch keine Kohle gehabt, also das ist schon damals importiert worden.
Ich habe gesagt, du bist Chef von der CKW, also dass man das örtliche ein bisschen einordnen kann. Das ist Luzern, der Kanton Luzern und ein bisschen Umgebung dazu.
Ja, das ist der Kanton Luzern. Es ist mehr oder weniger der ganze Kanton Luzern, außer die Stadt. Die Stadt hat ein eigenes Stromwerk. Es hat auch einzelne Gebiete jetzt im Kanton Luzern, einzelne Gemeinden, die nicht bei uns sind. Aber es ist mehr oder weniger der ganze Kanton Luzern ohne die Stadt. Und nachher gehört auch noch die EW Schweiz zu der CKW-Gruppe mehrheitlich. Das ist dann nachher im Kanton Schweiz unterwegs. Und selber gehören wir ja zu 85% zur Axpo. Also wir sind in dem Sinne eine Mehrheitsbeteiligung von der Axpo-Gruppe.
Ist es ein bisschen ärgerlich, dass die Stadt Luzern nicht zu euch gehört? Also die haben den Kanton, aber die Stadt nicht?
Ja, nein, ärgerlich würde ich das nicht bezeichnen. Das ist die Schweizer Stromlandschaft, die ist föderal historisch gewachsen. Also da gibt's, wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit dem Luzerner Stadtwerk. Also nein, das ist nicht ärgerlich.
Die machen einen Umsatz von wie viel?
Es ist je nach Strompreis ein unterschiedlich. Es bewegt sich immer so plus minus um eine Milliarde Franken.
Und ich habe die Zahl aufgeschrieben, die ist publiziert worden, die hat 4-1 gehabt. Also 1111 Millionen. Das war mal.
Das ist durchaus
eine
möglich.
Eine wunderschöne Zahl, weil der Kanton Solothurn, ich weiß nicht, ob du das weißt, der hat eine heilige Zahl, das ist die Zahl 11.
Okay.
Die Solothurner, die haben 11 Kirchen, sie haben 11 Brunnen.
Stimmt,
ja. Überall kommt die Zahl 11, durch St. Ursen Kathedrale. Die Treppen unterteilt die 11 Stufen. Und ihr habt 1111 Millionen, also das passt fast.
Jetzt, wo du sagst, kommt es mir wieder in den Sinn. Eigentlich müsste ich das wissen, ich bin ja in Büra der Aren aufgewachsen und das ist ja nicht so weit weg von Solothurn.
Aber du bist ein Berner.
Ich bin ein Berner Seeländer, das ist richtig.
Das hört man ja eigentlich auch.
Ja, ich kann es nicht verbergen. Ja,
bist du so in der Region Luzern so ein Fremder?
Nein, ich habe mich mittlerweile sehr gut eingelebt. Ich wohne in Weggis. Weggis ist sehr schön. Ich bin ein Wassermensch. Ich bin in meiner Jugend immer in der Aare schwimmen. Ich habe mehr oder weniger die besten Tage immer gesagt. Das ist dann, wenn die Badhosen am Morgen nass werden und am Abend immer noch nass sind. Und das ist im Vierwaldstättersee in Weggis natürlich auch sehr gut möglich. Und mittlerweile ist meine Hauptsportart Stand-up-Paddeln. Also ich bin das ganze Jahr durch mit meinem Stand-up-Paddeln im Vierwaldstättersee unterwegs. Also ich habe mich sehr gut eingelebt.
Ihr habt ungefähr 200'000 Endkunden.
Das ist korrekt.
Wie sieht das aus, wenn ihr die Rechnungen rauslassen müsst? Wo passiert das? Habt ihr irgendwie eine Zentrale und dort werden 200'000 Rechnungen ausgespuckt? Oder kommen die Leute gar kein Papier mehr über und machen das digital?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt Leute, also man kann selbstverständlich bei uns die Rechnung elektronisch haben, sodass man kein Papier mehr bekommt. Es gibt aber nach wie vor Leute, die die Rechnung auf Papier möchten, etwas möchten in der Hand haben. Also das ist sehr unterschiedlich, das kann man wählen.
Die sind mit der CKW in allen Gebieten vom Strom tätig. Die produzieren Strom mit eigenem Werk, die verteilen den Strom, die haben eigene Netze, die gehen auch in die Haushaltung rein, also die tut auch Stromern. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr weites Spektrum. Kann man sagen, das ist eigentlich korrekt, dass so ein Konzern wie dir das alles macht? Oder müsste man das aufsplitten und sagen, es ist jetzt gut gewesen, wir gehen zum Beispiel nicht mehr stromern?
Nein, ich glaube, das hat Vorteile, wenn man das Ganze macht. Entstanden ist ja das dort durch. Ich habe vorher erwähnt, dass man die CKW ursprünglich gegründet hat, vor rund 130 Jahren mit einem Kraftwerk in Rathausen. Es hat eine Phase gegeben, wo man dann ein bisschen zu viel Strom hatte. Man wollte den Strom verkaufen. Aber man konnte den Strom nicht verkaufen, weil es auch keine Elektroinstallateure gab. Also hat halt die CKW angefangen mit Elektroinstallation vor mittlerweile auch bald 120 Jahren. Und wir haben schon Vorteile, dass wir das ganze Portfolio anbieten können. Beispielsweise, wenn es eine Störung irgendwo gibt im Netz. Wir haben im Kanton Luzern 40 Elektroinstallationen-Niederlassungen, also Teil vom BIG auch fürs Netz, sodass möglichst schnell der Strom wieder zurückkommt, wird zum Teil von den Elektroinstallateuren vor Ort gemacht. Und da gibt es natürlich sehr kurze Anfahrtswege und da so einen sehr kurzen Ausfall. Wir haben das, nicht zuletzt durch das auch überdurchschnittlich oder respektive unterdurchschnittlich hohe Ausfälle und hohe Längenausfälle. Also unser Netz ist sehr stabil. Das ist nicht zuletzt darum, dass wir es im ganzen Kanton halt auch verbreitet sind.
Es gibt ja sehr viele Gewerbetreibende, die mit solchen Sachen ein bisschen Mühe haben. Die sagen, die konkurrenzieren uns, die können querfinanzieren. Also jetzt tun sie den Strom nicht nur auf, sondern markant immer wie höher machen. Und jetzt lange sie uns auch noch bei der Frau Müller ins Gebäude rein und gehen dort go stromern. Oder sie verkaufen vielleicht sogar noch einen Kühlschrank und eine Heizung. Wie siehst du die Problematik, dass dir so fast einen halbstaatlichen oder staatlichen Tarif könnt verlangen, Geld könnt einkassieren und auf der anderen Seite könnt ihr das kleine Gewerbe konkurrenzieren?
Also erstens mal ist es ja regulatorisch verboten, dass man irgendeine Quersubventionierung macht. Das findet nicht statt. Ich verstehe aus einer gewerblichen Sicht, dass man nicht Freude hat, wenn ein Staatsunternehmen oder ein Unternehmen, das mehrheitlich im Staatsbesitz ist, privatwirtschaftlich tätig ist. Für das habe ich Verständnis. Das lässt die Regulierung aber zu. Und wie ich es vorher erwähnt habe, hat sie auch Vorteile, nicht zuletzt für Konsumentinnen und Konsumenten im Kanton Luzern, durch das, dass eben ihre Netzausfallzeiten beispielsweise tiefer sind. Also ich glaube, wir gehen sehr gut mit Augenmass mit dem um. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt würden im Kanton Luzern das ganze Gewerbe zusammenkaufen, wie das zum Teil andere Firmen gemacht haben in der Vergangenheit, sondern wir, glaub, wir haben ein sehr gutes Verhältnis innerhalb des Kantons Luzern. Wir machen das schon sehr lange Und wie gesagt, die Quersubventionierung findet nicht nur nicht statt, die wäre auch nicht rechtlich zulässig.
Wie transparent seid ihr? Also wenn jetzt der Bürger kommt und sagt, ich will wissen, wie gross sind eure Verwaltungskosten, wo und auf welcher Seite. Ich will genau wissen, wie sich der Strompreis zusammensetzt, dass ich jetzt nicht nur Stromtarif und Netztarif und Gemeindetarif etc., sondern ich will wissen, eure Unternehmung, wie ist die Verwaltung organisiert und wie viel Verwaltung übernimmt jetzt zum Beispiel den Strompreis zugunsten halt trotzdem nachher von der Stromerseite?
Also wir haben ja eine Rechnungslegung, also einen Jahresabschluss nach IFRS. Das ist ein internationaler Standard, das ist ein relativ dickes Buch mit über 100 Seiten. Dort hat sehr viel Detail drin, wie genau die Jahresrechnung eben aussieht, wo die Gelder herfließen. Wir haben auf unserer Webseite auch publiziert, wie sich der Strompreis zusammensetzt. Also das ist alles sehr transparent. Das ist zugegebenermaßen teilweise ein bisschen technisch, oder? Also das ist jetzt vielleicht nicht gerade komplett selbsterklärend. Aber wenn sich jemand dafür interessiert, sind wir selbstverständlich jederzeit gerne bereit, das auch zu erklären. Also ich glaube, die Transparenz ist sehr hoch, sowohl von der Rechnungslegung von der CKW, wie aber auch, wie sich der Strompreis zusammensetzt.
CKW, du hast es gesagt, gehört primär der AXPO, nämlich etwa 86% ist bei der AXPO und die öffentliche Hand ist mit etwa 11% dabei, ungefähr.
Ja, also ganz präzise ist ja die AXPO zu 100% im Sitz von der öffentlichen Hand, nämlich zu, von den Nordostschweizer Kantonen. Also wir haben eigentlich 85-86% von der CKW im Sitz von der Nordostschweizer Kantonen über die AXPO und rund 10% von der CKW gehören dem Kanton Luzern. Also wir haben rund etwa 95% von der CKW ist im Staatsbesitz, also im Sitz von Kantonen.
Genau. Interessant ist ja eigentlich die öffentliche Hand von der Zentralschweiz. Die öffentliche Hand von der Zentralschweiz besitzt etwa 11% ungefähr. Umgekehrt ist die AXPO hat ja mit der Zentralschweiz nichts zu tun, sondern das ist primär glaub, Kanton Zürich und der Aargau, wo bei der AXPO Aktionäre sind. Wie stellt sich denn der Kanton Luzern da dazu, dass sie eigentlich müssen zuschauen müssen, wie Zürich und Aargau über CKW definieren?
Ja, so ist es nicht ganz. Also natürlich hat schlussendlich die AXPO die Mehrheit an der CKW, aber beispielsweise haben wir im Verwaltungsrat von der CKW auch einen Regierungsrat aus dem Kanton Luzern und auch einen Regierungsrat vom Kanton Uri. Also die Zentralschweizer öffentliche Hand ist durchaus im Verwaltungsrat von der CKW vertreten und dort findet der Austausch auch statt.
Also, der Strom geht ja in Kanton Luzern, Kanton Schweiz geht auch in Kanton Uri.
Nein, der Kanton Uri, wir haben vor rund, was ist es, mittlerweile 3 Jahren, das Urnerwerk, EWA Energie Uri, verkauft an Kanton Uri. Früher war das noch bei der CKW, heute ist das nicht mehr bei der CKW.
Und warum ist denn jemand im Verwaltungsrat von Kanton Uri?
Weil der Kanton Uri nach wie vor eine Beteiligung hat an der CKW.
Die CKW war bekannt, dass man einigermaßen tiefe Stromtarife hatte. Also im Verhältnis zur Schweiz sind sie relativ gut angestanden. Und jetzt kommt der ganz grosse Knaller. Die gehen 19% ein Loch auf mit den Stromtarifen für 2026 bei den Privaten, also bei den Haushaltungen, und rund etwa 13% für das Gewerbe oder die, die grosse Verbraucher sind. Was ist passiert, dass ihr jetzt auch aufschliessen müsst, Sie sind die Guten gewesen bei den Schlechten und jetzt sind halt nicht mehr so die ganz Guten bei den Schlechten.
Ja, also da würde ich vehement widersprechen. Wenn man auf die Telkom-Landkarte geht, auch für das nächste Jahr, dann stellt man fest, dass die CKW dort hier hellgrün ist, nicht mehr dunkelgrün wie im Jahr 2025, sondern hellgrün jetzt im Jahr 2026. Also ich glaube, für die Konsumentinnen und Konsumenten ist letztlich nicht die absolute Höhe vom Strompreis, respektive ist die absolute Höhe vom Strompreis eben relevant und nicht irgendeine Veränderung. Es hat dort hier verschiedene Gründe. Wir sind im Jahr 2025 von allen grösseren Stromunternehmen tatsächlich die günstigsten. Wir haben die günstigsten Tarife jetzt in diesem Jahr im 2025 von jedem grossen Stromunternehmen in der Schweiz. Und wir haben jetzt aufs nächste Jahr, ich kann dann erläutern, wieso die Preise hochgehen, aber wir haben im nächsten Jahr jetzt tatsächlich eine Preiserhöhung machen. Und jetzt sind wir nicht mehr die günstigsten, aber wir sind nach wie vor unter dem Durchschnitt von der Schweizer Stromunternehmen. Ich glaube, das ist letztlich relevant, an dem tun wir uns auch messen.
Wir haben in der Schweiz lang, hat man 7 Rappen bezahlt für Strom und dann halt nochmal etwa 7 Rappen hat man für Abgaben müssen zahlen. Also der Strom ist so bei 14, 15 Rappen umgependelt. Und dann irgendwann ist eine Bankenkrise gekommen. 2007 ist das gewesen, oder? Und dann ist noch irgendwann eine Corona-Krise gekommen. Das Wort Krisen ist ja sowieso etwas Wunderbares, oder? Da kann man nachher die Preise erhöhen. Und jetzt zahlen wir irgendetwas bei 30 Rappen pro Kilowattstunde. Wieso ist das so? Was ist passiert? Wieso haben wir das früher preisgünstiger machen können? Und wieso sind wir heute so wirklich sauteuer?
Das ist, also ich glaube, dort hier braucht es ein bisschen die langfristige Sicht. Oder? Ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Branche und bin im Jahr 2011 zu der Axpo gestossen. Und vom Jahr 2011 bis etwa ins Jahr 2016 hat man eigentlich nur einen Rückgang der Preise gesehen. Es hat eine gewisse Überproduktion in der Schweiz gegeben. Es hat mehrere Gründe, die nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa gegeben. Es hat mehrere Gründe, die zu diesen Täufern oder zu diesem Rückgang geführt haben. Nicht zuletzt auch die Konjunktur natürlich, die ein starker Treiber war. Und nachher haben wir seit etwa 2016, 2017 haben wir jetzt wieder die Erhöhung der Preise gehabt mit dieser grossen Preisexplosion, die wir vor 3 Jahren gesehen haben, wo ja das Gas nicht mehr von Russland ist nach Europa gekommen. Gas ist preissetzend in den meisten Fällen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so, dass je nachdem, wie die Produktionssituation aussieht in Europa, die Schweiz hängt sehr stark an den europäischen Strompreisen. Und dadurch, dass Strom ein recht unelastisches Gut ist, also das heisst, der Preis muss sich relativ stark ändern, dass ich mein Konsumverhalten ändere, gibt es ziemlich Fluktuationen im Preis. Wir haben von dieser Hochpreisphase, die wir vor 3 Jahren hatten, kommen wir jetzt eigentlich wieder so in eine Mittelpreisphase rein. Also der Strompreis ist deutlich tiefer, als er vor 3 Jahren war, aber ist immer noch deutlich höher, als er vor 10 Jahren war. Ich glaube, das sind Fluktuationen, die mit Produktion zu tun haben, die nicht zuletzt mit Gas zu tun haben. Wie viel Gas kommt nach Europa, wie teuer ist das Gas mit CO2. Also es ist ein recht komplexes Setup. Und dann muss man sich immer auch bewusst sein, Strom ist ein börsenkotiertes Produkt. Also das heisst, das Produkt hat eine sehr hohe Transparenz, wenn man es einkauft. Und je nachdem, wie gross das Nachfrage ist, steigt oder sinkt der Strompreis. Ich glaube, ganz wichtig für die Schweizer Volkswirtschaft ist, dass wir einerseits genügend Produktion in der Schweiz haben, so dass nämlich letztlich führt nur genügend Produktion in der Schweiz und eine gute Einbindung in Europa zu günstigen Strompreisen in der Schweiz. Und dort haben wir natürlich schon ein paar Hausaufgaben, also wir tun in der Tendenz zu wenig Produktion zubauen.
Wenn man würde sagen, wir haben die Solarenergie nie erfunden. Wir hätten ein weiteres Atomkraftwerk am Tschädern. Wo wäre der Preis heute?
Ja, das kann man so nicht direkt sagen. Weil der Strompreis hängt nicht von einem Kernkraftwerk mehr oder weniger ab oder von ein bisschen mehr Solar mehr oder weniger ab, sondern es handelt insbesondere an den europäischen Strommarktpreisen.
Ich würde die Frage vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Also, ein grosser Anteil heute ist ja das Grid. Also, wir zahlen an Kabel, die im Boden sind, wir zahlen an die Kabel, die sichtbar sind auf den Mästen oben. Das ist eine sehr teure Komponente. Und Solarenergie, die ja, dezentral wieder einspeisen, also wenn ich viel Sonne habe, dann tue ich das zurück einspeisen, ob es dann jemand brauchen kann oder nicht, das ist die zweite Frage. Und das tut die Kosten ganz massiv auflüpfen. Also ich würde meine Frage nochmal stellen, wenn man theoretisch würde sagen, es hat nie jemand Solar eingespeisen, sondern wenn er Solar machen will, hat es einfach selber verbraucht. Das Grid hätte man so sein können, wie es ist. Was wäre der Kilowattstunde? Wären wir immer noch bei 15 Rappen?
Nein, ich glaube nicht, dass das einen wesentlichen Unterschied würde machen. Ich glaube, wichtig ist bei Solareinspeisung, solange Solar ein relativ kleiner Prozentsatz ist im Produktionsmix, dann spürt man das nicht. Wir kommen jetzt langsam in eine Situation rein, wo wir relativ viel Solarstrom im Mix haben. Das sieht man daran, dass wir mehr und mehr negative Strompreise haben im Sommer. Also wir müssen sicher gut überlegen, wie wir das Stromsystem ausgestalten, dass man eben beispielsweise mit flexiblen Tarifen arbeitet, dass man immer dann, wenn es zu viel Strom im System hat, die Preise günstiger macht, dann, wenn es zu wenig Strom hat, die Preise teurer macht. Dass man aber nicht zuletzt auch klar dafür sorgt, dass eben Solarstrom dann, wenn es eigentlich sonst schon zu viel Strom im Netz hat, dass man dann halt nicht mehr einspeisen. Also ganz konkret, Solarstrom sollte man in der Regel probieren, lokal zu verbrauchen. zu speichern, durch den Tag und vielleicht dann am Abend zu verbrauchen. Im Winter selbstverständlich sind wir froh um jede Kilowattstunde von Solar. Also Solarstrom im Winter ist etwas Gutes. Aber im Sommer ist klar, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jede Kilowattstunde, die ich produziere mit meiner Solaranlage, in Zukunft noch wieder ins Netz einspeisen können.
Wir kommen auf die Politik zurück, wir kommen auf die Solarenergie zurück. Wir werden jetzt schnell eine Schlempe machen zu dir privat. Mhm. Du warst lange bei einem Unternehmen, das wir alle kennen, wenn man an einen Bahnhof geht und einen Franken 50 abholt, dann kommt etwas unten raus. Das ist nämlich ein Selecta-Automat.
Korrekt.
Und dort warst du lange. Und die Selecta, das war früher so wie der Frischidär, der Kühlschrank. Also jeder, der Selecta gehört hat, der ist gerade das Wasser im Maul zusammengelaufen, ein Biberli rauslassen oder was auch immer, oder einen Kaffee oder so etwas. Und dann hat man sehr lange sehr schlecht gehört über Selecta. Lampen im Management, Lampen verkauft und Kostenproblematiken etc. In welcher Phase bist du bei dieser Selecta gewesen?
Also ich kann nicht Stellung nehmen, also ich will auch nicht Stellung nehmen zu irgendetwas jetzt zur Selecta. Ich bin seit 14 Jahren nicht mehr bei Selecta, also seit 14 Jahren. Also das ist bei dieser Zeit in Selecta gewesen, wo die Turbulenzen, die man in der Presse lesen konnte, noch nicht der Fall waren. Also ich kann dort nichts dazu sagen.
Also das war ein Going Strongs Unternehmen. Du warst CFO da, oder?
Ja, am Schluss bin ich 5 Jahre lang CFO.
Du warst Finanzler. Und das hat eigentlich in deiner Zeit immer gut ausgesehen?
Ich will dort eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich bin seit 14 Jahren weg von diesem Unternehmen. Ich glaube, es wäre falsch, wenn ich mich jetzt zu irgendetwas von der Selecta.
Und wenn du aber einen Selecta-Automat vorbeilaufst?
Da gibt es immer noch gewisse Heimatgefühle, selbstverständlich. Also ich war sehr lange in dieser Gruppe, total auch etwa 12 Jahre in unterschiedlichen Funktionen. Das ist ganz ursprünglich, ich glaube, das war im 98, als ich Finanzchef von der Selecta Schweiz geworden bin. Und man hat natürlich sehr stark mit diesen Automaten und mit den Umsätzen und mit den Verkäufen gelebt. Und Selecta-Automat ist für mich immer noch sehr etwas Vertrautes.
Lass noch ab und zu etwas raus.
Selbstverständlich.
Was hast du am liebsten aus dem Selecta-Automat?
Scola Zero.
Wenn du an deine Ausbildung zurückdenkst, an deine Lehre, du hast eine Lehre gemacht.
Ja, ist korrekt.
Eine kaufmännische Lehre. Hättest du damals gedacht, oder ist das ein Ziel von dir, mal CEO zu werden von einer Unternehmung?
Nein, man muss vielleicht dazu sagen, ich war relativ ein schlechter Sekundarschüler. Die Schule hat mich nicht wahnsinnig interessiert in meiner Jugend. Und ich habe dann eigentlich eine kaufmännische Lehre gemacht, mehr aus Not. Habe dann aber gemerkt in der kaufmännischen Lehre, dass ich ein gewisses Flair für Buchhaltung habe. Und habe mit 18 gewusst, dass ich Finanzchef werden will. Also mein Karriereziel war immer Finanzchef. Und das ist dann irgendwo 20 Jahre gegangen. Und dann bin ich Finanzchef eben von der Selecta gewesen. Und am Schluss, oder vor jetzt von dieser Stelle, CKW Finanzchef von der Axpo. Und dann ist die Möglichkeit aufgegangen, innerhalb des Axpo-Konzerns den Stuhl zu wechseln, die Konzernleitung vom CFO Axpo zum CEO CKW. Und das habe ich dann sehr spannend gefunden. Und ich habe es keinen Tag bereut, bei 7 Jahren in dieser Funktion.
Was ist der Unterschied zwischen einem Finanzchef bei der Selecta und einem Finanzchef bei einem Stromunternehmen?
Ja, es ist natürlich eine andere Branche, es hat eine andere Regulierung, es hat eine andere Komplexität. Die klassischen Finanzaufgaben, also ob jetzt das Rechnungswesen ist, auch Selecta hat eine Rechnungslegung gehabt unter IFRS, ob das Treasury ist, also alles, was mit Geld zu tun hat, aber auch Steuern, ist natürlich letztlich sehr ähnlich. Oder? Also durch das ist es für einen Finanzchef wahrscheinlich auch einfacher, Branchen zu wechseln, weil ein grosser Teil von der Tätigkeit, die er macht, ist halt bei den Unternehmen ähnlich. Und dort hat es klar, die ganze energiewirtschaftliche Komponente und die Regulierung und auch die Komplexität eines Geschäfts ist in Axpo um Faktoren höher. Aber letztlich die Finanzcheffunktion im engeren Sinn ist durchaus ähnlich.
Dein Vorgänger als CEO von der CKW war der Felix Graf. Der Felix Graf kennt man heute als Chef von der NZZ, also als operativer Chef von der NZZ. Wie kann man sich das vorstellen? Oder wie hast du das erlebt, dass der Felix Graf von einem Stromunternehmen als Chef zu einer Zeitung geht oder zu einem Verlag geht und dort Chef wird?
Ja, ich habe, also ich kann mich auch zu dem nicht äußern, müssen wir jetzt den Felix Graf fragen. Also ich habe immer sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. Wir waren auch mehrere Jahre bei der Axpo und am Schluss so zusammen in der Konzernleitung von Axpo. Ich schätze den Felix sehr. Und es ist natürlich eine wahnsinnig tolle Aufgabe. Ich finde auch, er macht das extrem gut, oder, wenn man die Entwicklung sieht von NZZ. Es ist ein schwieriger Job. Oder? Medien grundsätzlich ist natürlich schwierig. Also ich habe das sehr, sehr gut erlebt.
Braucht es Know-how dazu, um so einen Systemwechsel zu machen? Oder wirst jetzt du jetzt irgendein Chef von Ringier oder so?
Ja, keine Ambitionen. Mir gefällt es extrem gut in der CKW. Also, solange sie mich lassen, hoffe ich, mache ich das noch eine Weile. Ich bin ja seit letztem Jahr auch Präsident vom Verband von der Schweizer Elektrizitätsunternehmen. Die Funktion macht extrem Spass. Also nein, ich habe nicht vor, irgendwie einen Wechsel zu machen.
Du bist, glaube ich, auch einer, der nicht unbedingt aus dem Herzen Mördergrube macht, wo eigentlich sagt, was Sache ist. Und jetzt gehen wir doch zurück zu der Solarenergie und der Preiserhöhung. Es ist auch ein Artikel erschienen in der Weltwoche und du hast auch Interviews gegeben, wo die Solarenergie halt schon zu einem Zentrum machen von der Argumentation. Erhöhung von den Strompreisen, also inklusive der Gridpreisen etc., wo die auch verantwortlich sind dafür, ist Solarenergie. Gehen wir also nochmal zurück, dass wir plötzlich Millionen von Dächern werden haben, die kleine Kraftwerke sind und die müssen reguliert werden. Du hast vorher ganz kurz gesagt, jawohl, irgendwann im Sommer oder so muss man das Ding halt abstellen können. Dann haben wir einfach zu viel Strom und dann können wir es schlichtweg nicht brauchen. Hat man politisch damals, wo man angefangen hat, die Substitution von Öl und Gas zu diskutieren, mit der Solarregulierung eigentlich einen Fehler gemacht. Hätte man sollen sagen, jeder, der will, soll doch das bitte aufs Dach rauf tun. Jeder soll doch bitte möglichst viel verbrauchen. Jeder soll doch das bitte bei sich bunkern, lokal. Aber bitte nicht in das Netz hineinspeisen. Weil die Netze, die wir haben, die sind gar nicht in der Lage dazu, all die Millionen von Mikrokraftwerken aufzunehmen. Haben wir einen grundlegenden Fehler gemacht, wo wir angefangen haben mit der Politik und der Solarenergie?
Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich finde auch Diskussionen über einzelne Produktionsarten die falsche. Wir haben ja in der Schweiz eine Diskussion heute, die einen finden Wind toll, die anderen finden es seich, die einen finden Solar toll, die anderen nicht. Also gut, Solar finde ich die meisten einigermaßen okay. Es gibt die, die sagen, Kernkraftwerk ist die Zukunft, alles andere geht nicht. Und ich glaube, es ist schlicht die falsche Diskussion. Sondern die richtige Diskussion aus meiner Sicht ist, mit welchem Produktionsmix und mit welchem Netzsetup können wir das Dilemma von der Energieversorgung von der Schweiz am besten lösen. Also Energietrilemma heisst, möglichst hohe Versorgungssicherheit, möglichst nachhaltige Produktion und möglichst günstige Produktion. Und das Dilemma, das hat nicht einfach eine Lösung, sondern die Frage ist, welches von diesen drei Elementen tue ich in welchem Mass optimieren. Und letztlich, wenn man zur Lösungsfindung kommt, dann ist der richtige Mix an Produktionsarten, nebst einer möglichst guten Einbindung ins europäische Netz, aber einen möglichst sinnvollen, volkswirtschaftlich optimalen Mix von Produktionsarten, das ist eigentlich die Schlüsselfrage. Und es wäre genauso falsch zu sagen, wir machen die Schweizer Stromversorgung nur mit Kernenergie, ausschließlich mit Kernenergie, wie es falsch wäre zu sagen, wir machen die Schweizer Stromversorgung ausschließlich nur mit Solarenergie. Die Frage ist, welchen Mix habe ich? Jetzt ist die Situation die, dass in Bezug auf Solarenergie eine sehr gute Technologie ist. Es ist eine sehr unbestrittene Technologie. Nicht zuletzt führt genau eben die von dir erwähnte Produktion auf Hausdächern dazu, dass man den Strom gerade direkt lokal auch verbrauchen kann. Also es gibt eine gewisse Entlastung vom Netz. Die Problematik von Solarenergie ist eigentlich zwei. Es gibt eigentlich zwei Hauptproblematiken. Die eine ist, dass es der Grossteil des Stroms im Sommerhalbjahr anfällt und relativ wenig im Winterhalbjahr. Und dass natürlich je nachdem Planbarkeit von Solareinspeisung eingeschränkt ist. Also stellt man sich vor, irgendeine Nebulage im Mittelland, wo auftut oder nicht, oder hat einen massiven Einfluss auf Solarenergie. Und ich glaube, der Zug Solar, ja oder nein, der ist ja sowieso abgefahren. Also wir haben heute relativ viele Solaranlagen und ich glaube, wir sind gefordert, das Schweizer Stromsystem so zu bauen, dass man die Solarenergie, die es gibt, möglichst gut nutzen kann. Eine möglichst gute Nutzung heisst flexible Tarife, sodass eben man probiert, den Verbrauch möglichst auf die Zeiten zu legen, wo Solarstrom einspeist. Das kann man zum Teil bei den Wärmepumpen machen, bei den Boilern, bei den Ladestationen. Also es gibt da durchaus Möglichkeiten. Das stehen wir erst am Anfang. Dass man sicher im Winter sagt, hey, im Winter, jede Kilowattstunde, die Solar produziert, ist etwas Gutes. Dass man aber auch ganz klar im Sommer hergehen und sagen, schaut, wenn die Solarproduktion immer noch mehr zunimmt, mit dem Netz kann das gar nicht mehr aufnehmen. Es macht auch gar keinen Sinn, das Netz auszubauen in diesem Ausmaß. Also, wenn man den Strom nicht lokal verbrauchen kann, wenn man den Strom nicht lokal speichern kann, wenn es immer noch mehr Strom hat, der ins Netz drängt, dann muss der Strom abgeriegelt werden. Und da haben wir jetzt mit dem Energiegesetz auf 1. Januar 2026 Möglichkeit, wir können nämlich die Wechselrichter beschränken auf 70%. Zentralschweizer Stromunternehmen machen das. Also sie beschränken alle neuen Anlagen auf 70% Maximalleistung beschränken und die bestehenden Anlagen werden dann auch angepasst über die nächsten zwei Jahre.
Darf ich noch eine Zwischenfrage? Ja. Jetzt wird es auf 70% beschränken. Ja. Das heisst, 70% von der optimalen Qualität, die geliefert werden könnte, ist beschränkt.
Nein,
könnte 100 liefern. Aber ich darf nur 70 bringen.
Nein, das muss man sich anders vorstellen. Oder? Mehr als 70% tun die Solaranlagen sowieso nur an den sonnigsten Sommertagen produzieren. Also wenn ich den Wechselrichter, also nehmen wir ein Beispiel, ich habe eine 100 Kilowatt Anlage auf dem Dach. Ich beschränke die auf 70%, also ich kann maximal 70% einspeisen. Ich verliere nur etwa 3% von der Produktion. Weil in den meisten Monaten produziert die sowieso nicht 100 Kilowatt. Oder 100 Kilowatt ist der sonnigste Sonntag mit der optimalsten Ausrichtung. Dann produziert die 100.
Aber jetzt hat es ja etwas noch mit der Menge von Solardächern zu tun. Jetzt wird das auf 70% beschränken. Mhm. Das hat man ja vor 3 Jahren, wenn das wärst, sagen, in der Politik, hätten sie dir die Augen ausgekratzt, oder, dass du etwas beschränken kannst. Und jetzt, wenn ihr noch mehr Dächer habt, dann geht ihr ja irgendwann auf 60% und dann geht ihr auf 50% und irgendwann sagt ihr, ja, nein. Also, an einem sonnigen Tag wollen wir gar nichts mehr haben.
So schwarz-weiß ist das nicht. Oder? Also ich glaube schon, dass mit flexiblen Tarifen, mit flexiblen Einspeisetarifen auch, dass man eben den Solarproduzenten sagt, schau, am Mittag solltest du jetzt nicht ins Netz einspeisen, sondern dann solltest du deine Batterie füllen. Du am Morgen, dann, wenn die Sonne scheint, die ersten paar Stunden, am Abend, die letzten paar Stunden, du dann einspeisen, aber durch den Tag tust du Batterie füllen. Dass man dort hier in eine Situation hineinkommen, dass man schon deutlich optimaler den Solarstrom, der vor allem Mittag oder um die Mittagsstunden anfängt, besser kann verteilen kann. Aber ja, ich habe das sehr deutlich gesagt, auch in anderen Interviews, man kann heute nicht davon ausgehen, wenn man eine neue Solaranlage aufs Dach tut, dass man immer wird können am Mittag einspeisen. Also wir werden die 70% rein technisch wahrscheinlich müssen reduzieren in Zukunft auf 60, 50, 40. Und wenn tatsächlich der Solarausbau in diesem Ausmaß weitergeht, dann gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann in den Sommermonaten nicht mehr wird können einspeisen.
Wann muss sich der Solarbetreiber an den Netzkosten beteiligen? Das heisst, er kommt zwar ein paar Rappen über für das Kilowatt, das er liefert, aber er muss genauso wie einer, der bezieht, Netzkosten zahlen. Und das könnte ja zu Negativstrom führen, im Sinn, dass Netzkosten höher sind als Kilowattstunden, die er bekommt. Und damit zahlt er eigentlich, wenn er einspeist.
Ja, das ist ja nicht das System. Also Einspeisung kostet ja nichts im Schweizer Netz. Also das Wasserkraftwerk zahlt ja nichts, wenn es ins Netz einspeist. Und auch die Solar, die einspeist, oder für das Einspeisen zahle ich nicht Netzbeiträge. Aber wir haben...
Noch nicht?
Es ist ja
völlig asozial an und für sich, oder?
Nein, das würde ich so nicht sehen.
Das heisst, die Netzkosten, reden wir schnell von den Netzkosten, die jetzt auf uns zukommen. Man geht rein vom Fingrid, geht man etwa 30 Milliarden aus, die investiert werden muss, damit das, die Zukunft überhaupt prestiert werden kann. Bei den Überlandleitungen, also Swissgrid, bei den grossen Leitungen, redet man nur von etwa 5 bis 6 Milliarden. Oder? Also die ganz grossen Kosten fallen tatsächlich dort an, wo all die Solarbetreiber sind. Und die verursachen den Ausbau. Sonst wäre der Ausbau gar nicht notwendig.
Ja gut, also der Stromverbrauch nimmt ja zu. Oder? Also mit der Dekarbonisierung von Heizen und von Mobilität nimmt ja der Stromverbrauch zu.
Aber wenn wir eine singuläre Richtung hätten, oder? Also wenn wir von den Grosskraftwerken eine singuläre Richtung vom Stromfluss hätten zu den Haushaltungen und zu den Gewerbetreibenden, dann wäre unser Gerät noch lange genug gut. Oder? Es geht ja tatsächlich um die Hickhack-Problematik von den Kleinstkraftwerken, die hier wie wild einspeisen.
Darum geht es ja darum, dass man den Strom möglichst lokal verbraucht. Das ist ja genau der Punkt. Oder? Also ich glaube, wir haben heute ein System, wir sind heute in der Zwischenphase. Oder? Wir haben ein System mit relativ stationären Preisen. Also die Preise, die sind mehr oder weniger das ganze Jahr gleich. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn. Weil wir haben Phasen, wo es zu viel Strom im System hat, Phasen, wo es zu wenig Strom im System hat. Es gibt einzelne Stromversorger, die bereits sogenannte dynamische Preise eingeführt haben. Also der Strom kostet, wie gesagt, immer dann wenig, wenn es viel Strom im System hat, und kostet dann mehr, wenn es wenig Strom
hat. Das machen ihr ab nächstes Jahr auch,
das
oder?
Das machen wir ab nächstes Jahr
auch. Die gehen auf Stundentarife.
Richtig. Jetzt muss man natürlich wissen, Stundentarife, das ist ja nicht etwas, das ich manuell verarbeiten kann. Also ich kann ja nicht hergehen und dreimal am Tag auf die Webseite von ZKW schauen, was kostet jetzt der Strom in der nächsten Stunde, sondern es kann nur vollautomatisch verarbeitet werden. Also wir werden auf der Webseite von der ZKW, so wie es andere Stromunternehmen auch schon gemacht haben, ein Preissignal aufschalten, das man abprüfen kann. Und wenn mein Haus, zum Beispiel meine Wärmepumpe, das Preissignal kann verarbeiten kann, dann schaltet halt die Wärmepumpe dann ein, wenn der Strompreis möglichst tief ist, dann, wenn es zu viel Strom im System hat. Und das wird einen Effekt haben. Also wir werden durch eine smartere, das ist, ich kann das Ganze auch unter dem Begriff Smart Grid zusammenfassen, also durch eine smartere Netzinfrastruktur, durch ein smarteres Verteilen von Strom, werden wir schon einen Teil von diesem Solarstrom in die Zeiten verlegen, was es braucht, insbesondere auch, wenn man Batteriespeicher einsetzt im Haus oder andere Speicherarten.
Also meine Wärmepumpe brauche ich ja primär im Winter.
Genau.
Im Sommer heize ich ja selten. Heizen.
Richtig, aber ich
vermute... Und jetzt brauche ich den Winterstrom. Mhm. Und da kommt ja relativ wenig Solar daher. Das bedeutet jetzt, dass ich auch dann im Winter werde die Stromtarife stündlich ändern.
Also... Der dynamische Tarif heute ist ein Wahltarif, also den muss ich spezifisch wählen. Der Standardtarif ist immer noch, die Stromkosten gleich viel.
Also im 26. dürfen deine Kunden wählen, ob sie in Stundentarif rein wollen.
Korrekt.
Oder in einen Basistarif
hinein. Korrekt. Das werden am Anfang relativ wenig Kunden sein, die in einen Stundentarif hineingehen, weil die meisten können die Preissignale gar nicht verarbeiten. Oder? Also man muss ja, das wird ein paar Jahre brauchen, bis ein gewisser Teil der Häuser oder der Wohnungen so eingerichtet ist, dass sie überhaupt das Preissignal verarbeiten können.
Wie gross wird die Differenz sein von der Kilowattstunde? Von der tiefsten Stunde zur teuersten Stunde? Weiss man das schon?
Kann durchaus sein, dass der Preis vom Strom an sonnigen Sonntag im Juli gratis wird sein. Also das ist durchaus denkbar, dass man sogar einen Preis Nullwert hat, denn wenn man sehr viel Solarstrom im System hat, ist es sogar theoretisch denkbar, dass man sogar negative Preisewerte hat.
Also man kommt etwas über, wenn ich
verbrauche. Man kommt etwas über, wenn man verbraucht. Das ist ja heute schon so. Also wir haben ja heute schon, zwar nicht bei den Privathaushalten, aber wir haben ja genau wegen dem Zubau von Solar schon heute, sind glaube ich, etwa 250 Stunden gesehen bis im August in diesem Jahr, wo wir negative Strompreise hatten. Also das heisst, ich werde bezahlt dafür, dass ich Strom verbrauche. Das ist richtig.
Das heisst eigentlich, ich muss eigentlich jemanden daheim haben, der mega draus kommt im Bereich Strom. Ja. Sonst komme ich gar nicht mehr mit, was ich machen muss. Also weißt, wenn wir die Technologie schnell anschauen, wenn wir das historisch anschauen, man hat ganz früher, als die Computertechnologie kam, hatte die IBM den Marktanteil von 90%. Und dann gab es grosse Computer und irgendwann hat es dumme Terminals von außen gegeben. Und das waren so grün blinkende Dinger und so hat man funktioniert. Und nach irgendwann ist der Personal Computer gekommen. Und dann hat man den Personal Computer angeschafft und hat man gemerkt, eigentlich ist es noch cool, wenn man die verbindet miteinander. Und dann hat man sie einfach verbindet und hat man gemerkt, eigentlich Jetzt hätten sie ja Daten auch noch zentral haben, hat man einen Server her. Und wo die Server da waren, hat man plötzlich gemerkt, dass man, ich sage jetzt ein Gewerbetreiber, Tausende von Franken Kosten gehabt, an Lizenzgebühren, an Know-how, die er hat in ins Haus holen musste. Der Spengler hat einfach das Know-how gar nicht gehabt, um die PC-Netzwerke wirklich zu betreiben mit den Servern. Oder? Er hat einen Exchange-Server gehabt, er hat einen Datenbank-Server gehabt, einen SQL-Server gehabt und so weiter und so fort. Und irgendwann sind die Köpfe fast explodiert. Oder? Und jetzt, wenn wir schauen, wir gehen zurück in die Cloud. Die Applikationen laufen nicht mehr lokal auf den Rechner drauf, sondern in der Cloud. Wir haben jetzt eigentlich eine Rolle rückwärts gemacht. Wir sind wieder dort, wo wir 1960 waren, ungefähr. Es ist zwar alles ein bisschen schöner, es ist farbig, ein Müsli, ich kann Könli umeinander transportieren, aber von der Logik her sind wir in eine Rolle rückwärts gegangen. Und ich sage dir, die KMUs, also ich arbeite ja in diesem Bereich, innen, oder? Die sind gottenfroh, die haben alle ihre Server rausgeschmissen, die haben ihre Technologen können rausgehen, die sie beraten haben und gesagt haben, was sie jetzt auch noch und so weiter müssen machen. Und so kommt mir das im Strombereich vor. Also wir haben eine gute Situation gehabt mit einer singulären Quelle, das sind Atomkraftwerke, Wasserkraftwerke und so weiter gesehen, oder? Und jetzt machen wir genau den gleichen Fehler, den wir in der IT auch gemacht haben.
Also ich würde dort klar widersprechen. Das, was du jetzt beschrieben hast mit der Entwicklung in der IT, ist letztlich ein technologischer Fortschritt gewesen. Es hat in den 60er Jahren weder das Internet gegeben, noch hast du genügend Computing-Power gehabt, dass das, was du heute kannst machen kannst, können machen. Also ich bin ganz am Anfang von meiner beruflichen Tätigkeit auch mal in einem kleineren IT-Unternehmen gesehen in BU. Und ich habe mindestens einen Teil von dem, sprich Novell-Netzwerk und so, mitgemacht. Ich glaube, das ist eine technologische Entwicklung und ich glaube, etwas Ähnliches passiert ja im Strombereich auch. Oder? Also ich glaube, es wäre falsch, jetzt die Situation, wie sie vor 20, 30 Jahren war, als ideal zu beschreiben. Wir hatten dort durchaus auch seine Herausforderungen gehabt. Wir haben mittlerweile eine Marktsituation. Also ich glaube, es wäre falsch, jetzt zu sagen, ja, Solar ist schlecht oder die Entwicklung ist schlecht. Letztlich ist es eine gewisse Entwicklung, die nicht zuletzt auch von den Bürgerinnen und Bürgern gefordert wird, nämlich dass die Stromversorgung möglichst nachhaltig funktioniert.
Ja, aber die treiben den Bürger an und für sich in eine Situation hinein, wo er nicht mehr rauskommt. Er muss eine Technologie im Haus haben, die stündlich adaptieren kann. Wenn er die nicht hat, dann sieht er alt aus in Zukunft. Ich rede wieder Frau Müller oder Herr Meier, oder? Ist ja wurscht, beide für mit Emma, oder? Die haben einfach ein riesengroßes Problem, dass sie plötzlich wieder Spezialisten ins Haus holen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann rufen sie einem Elektriker an. Und der Elektriker sagt, ja, das kann nur die Abteilung Informatik lösen. Mhm. Und die können nicht remote zugreifen, weil irgendetwas nicht funktioniert. Das ist doch einfach absoluter Wahnsinn. Oder? Das kommt mir ja vor, wenn ich in Zukunft das Brot würde ich im Brösmeli kaufen und ich muss einen Experten haben, der Brösmeli wieder zusammensetzt. Oder?
Daniel, ich muss dir einfach widersprechen, ich sehe das wirklich anders. Wahrscheinlich hast du ein iPhone, nehme ich an, oder ein Android, ich weiss es nicht.
Nein, Apple ist viel zu kompliziert.
Okay. Apple ist kompliziert.
Ich bin für offene Architekturen. Okay. Oder?
Gut. Aber schau, das Thema ist ein anderes. Ich bin ja absolut mit dir einverstanden, es kann sicher nicht sein, dass der durchschnittliche Besitzer von einer Eigentumswohnung, von einem Haus, dass jetzt der sich mit welchen Internetprotokoll sollte auseinandersetzen, sodass er jetzt unsere Preissignale auf eine vernünftige Art in die Häuser reinbekommt und dass er dann auch seine Wärmepumpe und seinen Backofen anlassen kann. Das ist ja gar nicht
das Thema. Aber wer macht das denn für ihn?
Jetzt kommt es. Ich bin überzeugt, wir sind ganz am Anfang von diesen dynamischen Tarifen. Ganz am Anfang. Das sind einzelne Stromunternehmen, die das jetzt schon anbieten. Es gibt ein paar mehr ab 26. Aber es ist nach wie vor eine Minderheit der Stromunternehmen. Nicht zuletzt, weil es einzelne Stromunternehmen gibt, die das noch heute noch technisch noch gar nicht können, weil sie zum Beispiel den Smart Meter noch nicht ausgerollt haben. Aber ich glaube, die Zukunft von diesen dynamischen Tarifen einerseits, und zwar sowohl dynamische Verbrauchstarife wie auch dynamische Einspeisetarife, die wird kommen, so sicher wie die Samen in der Küche. Es wird sie auch effizienter machen. Oder wenn du zurückgehst in 30, 40 Jahren und dort haben wir nur Wasser und Kernenergie in der Schweiz. Ja, gerade jetzt Kernenergie ist ja nicht steuerbar oder nur minimal steuerbar. Also du hast vor 30, 40 Jahren durchaus Situationen gehabt, wo du viel zu viel Strom im Netz hast. Darum gibt es übrigens den Tag-Nacht-Tarif. Den hat man damals eingeführt, weil es zu viel Kernenergiestrom in der Nacht hatte. Also die Problematik von genau so viel, wie ich heute verbrauche, muss ich produzieren, die ist nicht neu. Und die hat Solar nicht ausgelöst. Solar hat sie zum Teil akzentuiert, weil es tatsächlich an sonnigen Sommertagen mittlerweile zu viel Strom im System hat. Und für das müssen wir Lösungen haben, da arbeiten wir dran. Aber ich glaube, es wäre wirklich falsch zu sagen, ja, vor 30 Jahren war es gut gewesen und heute ist es schlecht und die Entwicklung ist in die falsche Richtung
gegangen. Martin, ich glaube, jetzt sind wir einfach gegenüber dem Endkonsumenten nicht ganz ehrlich. Also, ein Stromnetz muss 50 Hertz haben. Wenn es 50,2 Hertz hat, dann geht die Alarmglocke los. Wenn es 49,8 Hertz hat, geht die Alarmglocke los. Wir haben das erlebt, Spanien, Portugal und ein Teil von Südfrankreich ist ein paar Monate her. Dort hat das getatscht, oder? Die haben die Herzzahlen nicht mehr aufrechterhalten. Die haben plötzlich ein Wölkchen gehabt über alle ihren Solarzellen und dann hat es getatscht, oder? Und dann ist das erste Kraftwerk weg, weil sie nicht mehr haben ausgleichen können. Dann ist das zweite und das dritte und das hundertste ist auch noch weg. Was bedeutet das? Die Ausgleichsenergie, die muss ja stattfinden, oder? Jetzt fällt man dezentral in den Quartierinnen irgendwelche Grossbatterien reinmachen, damit, wenn das passiert, wenn die Herzzahlen nicht mehr übereinstimmen, dann müssen die Grossbatterien sofort aufnehmen oder abgeben. Im Bereich von Sekunden. Das sind Kosten. Ich habe das mal die Kosten angeschaut, was so ein Zwischenspeicher kostet. Das ist wahnsinnig, oder? Das ist absolut verrückt. Und dann bauen wir irgendwelche Gaskraftwerke aufbauen, wo man könnte anlassen, oder? Damit, wenn das so weit ist, dass wir, wenn wir zu wenig Strom haben im Winter oder wenn ein Solarkraftwerk irgendwie so die schlecht Wetter wird und plötzlich haben wir die Herzzahlen nicht mehr, oder? Die Technologie, die Zwischentechnologie, wo alles muss eingesetzt werden, damit der Konsument weiterhin seine 50 Hertz hat, das ist ein absoluter Wahnsinn.
Ja, das sehe ich dezidiert anders, Daniel. Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, das aus dieser Technologie oder diesem Produktionswechsel getrieben ist. Sondern wir müssen dafür sorgen, und ich komme zurück zum Dilemma von der Schweizer Stromversorgung, dass wir günstige, nachhaltige und eine sichere Stromversorgung haben. Das ist die Forderung.
Also haben wir früher gehabt.
Lassen wir das mal stehen. Früher hatten wir noch keinen Markt gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir sind heute in einer Phase, in der wir mehr und mehr sogenannte stochastische Einspeisung haben, oder stochastische Produktion, also nicht steuerbare Produktion, vor allem von Solar in einzelnen Ländern, nicht in der Schweiz, aber in einzelnen Ländern auch von Wind. Und für das braucht es ein neues System. Ich bin dezidiert der Meinung, dass eine Solaranlage, die den Strom vor allem vor Ort verbraucht oder speichert, dass das etwas Gutes ist. Und wir sind auch froh, die Schweizer Stromwirtschaft ist froh, um jede Kilowattstunde, die im Winter von Solaranlagen ins Netz eingespissen wird. Die brauchen wir, die ist gut, das ist froh. Also es wäre falsch zu sagen, Solar ist etwas Schlechtes. Aber wir haben sicher sowohl von der Politik wie teilweise auch von der Branche in der Vergangenheit zu optimistisch über das Solar geredet. Also ich bin dezidiert gegen irgendwelche Pflichten, irgendjemanden zu verpflichten, Solaranlagen zu bauen. Ich glaube, das ist falsch, weil wir kommen in eine Überproduktion von Solar, insbesondere im Sommer, dann, wenn sie am meisten produzieren. Und wir werden nicht darum herumkommen, all den Strom, ich wiederhole mich, all den Strom, der im Sommer zu viel produziert wird, nicht mehr ins Netz einzuspeisen, sondern abzuregeln. Also wenn die dynamischen Tarife nicht genügen, wenn die lokale Speicherung nicht genügt, dann werden wir müssen Solarstrom abregeln. Und ich glaube, das wird zum Teil zu wenig klar kommuniziert, den Investoren, sprich den Leuten, die sich für Solaranlagen interessieren. Das ist eine Notwendigkeit. Also die Frage ist nicht, Solar gut oder schlecht, früher gut oder schlecht, sondern wir sind in der Situation, in der wir sind. Und dort gibt es Lösungen für das und die müssen wir ganz stringent anstreben, immer mit der Optimierung von diesem Energietrilemma, Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit, Preis im Auge.
Aber die beschäftigen ja Mathematiker, Physiker und ganz Haufen intelligente Leute, oder? Und wo die grüne Politik angefangen hat mit den Solardächern, hat sicher irgendeiner den Taschenrechner bei euch vorgenommen und hat die Kilowattstunden vom Sommer mal zusammengezählt und hat ja damals können warnen und der Politik sagen, hört auf, wir müssen jetzt schon daran denken, wenn das durchschlägt, haben wir ein riesengroßes Problem. Aber irgendwie hat man gefunden, der Strombetreiber hat wunderbar mitgemacht, oder? Der hat sich sogar ausgerechnet, das ist super, oder? Es braucht der Elektriker etwa 20 Mal im Haus nachher, oder? Ich kann eine ganz komplizierte Tarifstruktur machen, wo eh keiner mehr rauskommt. Also ich mache meine Ameisli eigentlich zu Lemmingen. Die Armen haben gar keine Chance mehr, überhaupt mitzureden. jetzt kommt ihr und sagt, ui, viel zu viel Solarstrom im Sommer im Netz, wir müssen abriegeln. Und irgendein ist eben vielleicht sogar negativ Kilowattstunden, dass vielleicht sogar der Solarbetreiber etwas muss zahlen, wenn er noch gleich noch reinlassen will. Also das ist einfach vor 15 Jahren nicht gesagt worden, oder? Aber eigentlich hat er das gewusst.
Ich würde Teil der Kritik entgegennehmen, dass man wahrscheinlich in der Vergangenheit das zu wenig klar kommuniziert hat. Also es gibt durchaus Studien, die Jahre zurückgehen, wo genau das Thema dargestellt wird. Ich glaube auch, es gibt durchaus Stromunternehmen, die das klar kommuniziert haben. Es ist aber sicher so, dass wir im Strom, in meiner Wahrnehmung, eine gewisse ideologische Diskussion haben, eben nach dem Motto, die einen sagen, Wind ist gut, die anderen sagen, es ist schlecht, die einen sagen, Kern ist gut, die anderen sagen, es ist schlecht, und das gleiche gilt für Solar. Und ich finde einfach, auch hier wiederhole ich mich, ich finde die Produktionsartendiskussion die falsche, sondern letztlich geht es um das Portfolio an Produktion, was sinnvoll ist. Es ist auch nicht zu vergessen, dass gerade jetzt ein Solar, oder? Also wenn man schaut, wie der Preis von Solarpanels eingebrochen ist in den letzten 10 Jahren. Oder? Also es ist heute so viel günstiger, eine Solaranlage zu investieren als vor 10 Jahren. Also ich glaube, diese Entwicklung in diesem Ausmaß haben wahrscheinlich die wenigsten gesehen. Also ich glaube, es wäre auch falsch, jetzt zurückzugehen und den Leuten, die vor 10, 15 Jahren kommuniziert haben, zu sagen, ja, ihr habt das alles nicht gesehen. Oder? Also es gibt halt leider Gottes vieles, was man nicht so genau prognostizieren kann. Eines davon ist wahrscheinlich der Rückgang von den Preisen von den Solarpanels, der letztlich auch zu diesem Boom geführt hat und der letztlich auch dazu führt. Das muss man einfach auch wieder betonen. Das hat durchaus auch einen positiven Impact auf die Strompreise in der Schweiz. Und wenn ich heute ein Einfamilienhausbesitzer bin und ich habe vielleicht noch ein Elektroauto, eine Wärmepumpe, eine Solaranlage, ich tue das elegant steuern. Also es ist vielleicht ein gutes Geschäft, das zu machen. Aber ja, im Sommer dann nachher den Überschussstrom immer noch für eine Minimalvergütung können einspeisen können. Das ist dann wahrscheinlich weder sinnvoll, noch hilft es dem System, weil die Einspeisevergütungen, also die Minimalvergütungen, die es ja heute gibt von Solarstrom, das zahlen ja nicht Stromunternehmen, sondern das zahlen alle anderen Konsumenten. Also ich glaube, dort ist ganz wichtig, dass man halt das System konsequent durchdenkt, dass man den Solarstrom dezentral produzieren, verbrauchen, speichern, aber dass man dann, wenn es zu viel Strom im System hat, halt sagt, okay, einspeisen kannst du jetzt nicht mehr.
Bei mir am Mikrofon der Martin Schwaber ist der Chef von der CKW, das sind die zentralschweizerischen Kraftwerke. Europa, ein Thema. Stromabkommen. Man kann von dir verschiedene Sachen lesen, unter anderem auch über das Stromabkommen mit Europa. Und dir unterstützen das, dir sagen, jawohl, das macht sicher Sinn. Wir haben vorher von Ausgleich geredet im Mikrobereich. Also ein Solarpanel liefert einfach Strom, oder? Oder es liefert halt keinen Strom und dann muss man ja ausgleichen. Mhm. Und das macht sicher Sinn, dass wir das auch in Europa können. Oder? Also wenn die Deutschen zu viel haben, dürfen sie es liefern. Wir haben vielleicht zu wenig oder umgekehrt. Oder die haben irgendein Pumpspeicherwerk, wo die den deutschen Strom abnehmen und dafür Wasser aufpumpen. Und kommen sogar ja noch Geld über dafür, damit denen die 50 Hertz nicht um die Toren fliegen. Also das macht sicher Sinn. Jetzt ist ja die Frage, dass die Europäer das Stromabkommen mit uns wollen, was auch äußerst positiv ist. Es wird vermutlich zu einer starken Liberalisierung führen im Strommarkt zugunsten der Haushalte, jetzt zugunsten von der Frau Müller und dem Herrn Meier. Problematik, die wir haben, dass das in die institutionelle Problematik hineinlenkt. Also das heisst, wir haben auch dort die dynamische Rechtsübernahme von der EU. Wir haben auch dort die Schiedsgerichtsproblematik. Wir haben auch dort die Problematik, dass Frau von der Leyen mit der Europäischen Kommission jederzeit singulär kann eingreifen und den Europäischen Gerichtshof anrufen. Was hast du zwei Herzen in deiner Brust? Also das eine ist ein technisches, wo man sagt, das ist ja noch cool, oder? Wir gleichen aus miteinander, wir sind Freunde, wir haben die gleichen Interessen, aber auf der anderen Seite haben wir ein riesen Damoklesschwert, wo wir nicht so recht wissen, wenn wir unterschrieben haben, wie es eigentlich wirklich weitergeht.
Ja, ich glaube, es gibt ja zwei Elemente, oder? Es gibt ja die Stabilisierung der bestehenden Abkommen und dann gibt es die drei neuen, Nahrung, Gesundheit und Strom. Und wir haben uns natürlich im Verband insbesondere um das Stromabkommen beschäftigt. Oder? Das ist das, wo bei uns im Vordergrund steht. Und beim Stromabkommen, das verhandelt worden ist mit der Europäischen Union, ich glaube, da darf man sagen, das ist sehr gut verhandelt worden. Es hat dort auch gewisse Nachteile drin, aber es hat auch sehr viele Vorteile drin für die Schweiz. Ich glaube, die zwei Hauptvorteile aus meiner Sicht vom Stromabkommen ist, dass der nationale Netzbetreiber Swissgrid eingebunden ist in die europäische technische Weiterentwicklung von dem Netz, aber auch in Informationsfluss. Wenn man heute mit Vertretern der Swissgrid redet, dann ist das durchaus anspruchsvoll geworden, das Schweizer Netz zu stabilisieren. Also sie haben beispielsweise viel mehr Eingriffe ins Netz, in die Netzstabilität, als sie das früher hatten. Und das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass sie nicht optimal in die europäischen Informationsflüsse eingebunden sind und zum Teil gar nicht genau wissen, was jetzt die Europäer machen und dann plötzlich irgendwelche sogenannte Loopflows, das ist Strom, der zum Beispiel von Frankreich nach Deutschland fließt, aber eben durch die Schweiz durchfließt. Es hat relativ viele ungeplante solche Flüsse. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein grosser Vorteil von dem Stromabkommen ist, dass wir halt besser in Europa eingebunden sind. Und das führt letztlich, und das muss man schon einfach klar betonen, es führt letztlich zu einer günstigeren und zu einer sicheren Schweizer Stromversorgung.
Also das hoffen wir uns auch. Das hat man uns ja auch vorher gesagt, bevor wir die Solartechnologie auf die Dächer rufen, da hat man uns das auch gesagt. Also die Frage ist, was wir wirklich noch glauben können. Jetzt ist es ja so, dass ja das europäische Abkommen mit der Schweiz zerleitet wurde, wie du richtig gesagt hast, in vier Teile. Mhm. Und dort ist die institutionelle Frage, also die ganze Gerichtsbarkeit und Schiedsgerichtsbarkeit steht immer so wie ein Kerzchen obendran, wo das Lämpchen leuchtet oder das Kerzchen leuchtet. Und wenn wir das ausblasen, dann gibt es auch die anderen Abkommen nicht. Das heisst, auch das Stromabkommen ist von der institutionellen Frage abhängig. Und wenn wir nachher bei diesen vier Abstimmungen, die wir werden haben, darüber vermutlich, ist ja schon verrückt, dass wir über vier Sachen abstimmen und nicht einfach sagen, es ist ein Vertrag, es ist ja interessanterweise voneinandergenommen worden. Werden wir müssen zu der Institution, Gerichtsbarkeit etc. ja sagen, sonst gibt es kein Stromabkommen. Das ist Frage Nummer eins. Ich meine, das sollte man ja können trennen. Dort hat ja die Politik eigentlich total versagt. Und das Zweite ist noch, brauchen wir das Stromabkommen tatsächlich? Also ich bin kürzlich in Cugnasco, im Tessin, spazieren. Dort schädelt eine 400 kV Leitung von der Swissgrid oben durch. Voll über die Häuser. Oder? Die Häuser sind unter der Stromleitung, sind neben der Stromleitung. Und man sagt, so eine Stromleitung ist eigentlich entsprechend, also 400 Kilo heisst 400 Meter Abstand vom ersten Haus und nicht mehr. Aber das sind Tausende von Leuten, die darunter leben. Die Leitung geht primär nach Italien. Wenn man die kappen würde, dann wäre in Italien Zappentuster. Also brauchen wir überhaupt ein Stromabkommen? Haben wir es überhaupt notwendig? Oder können wir nicht einfach an die Vernunft der EU appellieren?
Ich habe vorher gesagt, dass ein Stromabkommen mit der EU zu einer sichereren und günstigeren Stromversorgung in der Schweiz führt. Und ich habe erläutert, dass das insbesondere mit dem Einbinden von Swissgrid in die europäischen Mechanismen der Fall ist. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll. Wir haben die Möglichkeit, genau eben dann, wenn es bei uns vielleicht ein bisschen wenig Strom hat, zum Beispiel im Winter, wenn es zum Beispiel in Deutschland stark windet und in Frankreich, wo sehr viele Windkraftanlagen bestehen, Windstrom zu importieren aus Deutschland und Frankreich, einfacher, als wir das heute können. Und gleichzeitig hat ja die Schweiz ein sehr gutes Essen, das sind die Speicherseen und Pumpspeicherwerke, also die Schweizer Speicherseen und
Pumpspeicherwerke. Also eine Gleichwertigkeit an und für sich,
oder? Kann dazu mithelfen, beispielsweise in Süddeutschland das Netz zu stabilisieren, also wir können besser partizipieren an diesen Märkten. Also eine Integration ins europäische System ist absolut sinnvoll. Ich glaube, das muss man einfach schon ganz klar betonen, oder? Und ich mache da gerne einen Vergleich, oder? Wenn man sich vorstellt, du hast eine Stadt, die ein Verkehrsleitsystem hat, wo die Lampen aufeinander abgestimmt sind, wo es verschiedene Parkhäuser gibt in dieser Stadt, wo es ein Verkehrsleitsystem ist, wo man sieht, wann ist das Parkhaus voll, wo hat es noch Platz, wo fahre ich jetzt am besten her, go parkieren. Und du hast ein Quartier in der Mitte von dieser Stadt, das dort nicht teilnimmt, das nicht eingebunden ist in das Verkehrsleitsystem. Dann führt das dazu, dass der Verkehrsfluss in diesem Quartier und insbesondere zwischen dem Quartier und den anderen Teilen der Stadt, die halt eingebunden sind, suboptimal ist. Es führt dazu, dass zum Teil Parkhäuser in diesem Quartier im Zentrum von dieser Stadt leer sind oder überfüllt sind und es Schlangen gibt von diesen Parkhäusern. Und wenn man halt auch das zentrale Quartier kann einbinden in die Stadt, in den Verkehrsfluss, und ins Parklight-System, dann hast du einfach ein deutlich effizienteres und besseres Setup. Und genau so kann man sich das vorstellen mit der Schweiz, die eingebunden ist in den europäischen Strommarkt oder nicht. Und ich glaube, das muss man sich schon einfach bewusst sein. Unsere Stromversorgung wird sicherer und günstiger, wenn wir eingebunden sind.
Martin Schwab, ich glaube, wir hätten noch etwa 1000 Themen, die wir weitermachen könnten. Unsere Stunde ist durch. Vielen herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
Danke vielmals für die Einladung.
Aktiv Radio Interview.